Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Irgendwie ist es schwierig in dieser Adventszeit. Es ist ja die Zeit der Erwartung, man hofft auf die Ankunft des Herrn, des Erlösers. Und gleichzeitig kippt das Weltklima, fallen in den Entwicklungsländern die Ernten aus, steigt der Meeresspiegel. Das alles klingt ja eher nach Apokalypse als nach himmlischen Chören. Da singt eben gerade keiner Christ. Der Retter ist da. Also brauchen wir in dieser Zeit etwas Ermutigung und die erbitte ich jetzt von dem evangelischen Theologen, Zen- und Yogalehrer Michael von Brück. Der hat gemeinsam mit dem Dalai Lama das Buch Wagnis und Verzicht vorgelegt, eine ermutigende Botschaft. Das ist das Kondensat eines mehrtägigen Gesprächs von Brücks mit dem Dalai Lama. Herr von Brück, die Menschheit zerstört gerade sich selbst und den Planeten und Sie werben für Geduld und kluge Balance. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Woher kommt Ihr beider Optimismus denn?
Ich glaube, er kommt bei uns beiden, und wir kennen uns ja nun schon über Jahrzehnte, er kommt bei uns beiden aus der Erfahrung, dass das Bewusstsein und damit die Einstellungen und damit die Erkenntniskraft des Bewusstseins, aber auch die Gefühlsintensität, also die emotionale Kraft, tatsächlich sich ändern können und trainiert werden können. Wir sind also nicht festgelegt, wir haben nicht einen bestimmten Charakter, sondern wir sind tatsächlich in einer Entwicklung begriffen und der Mensch kann diese Steuerung seines eigenen Bewusstseins selbst in die Hand nehmen. Das ist etwas Besonderes, das haben Tiere in diesem Maßen nicht so, die können zwar auch lernen, aber diese Selbstreflektivität und damit auch die, ich würde mal sagen, Ausschöpfung der Möglichkeiten, die im menschlichen Bewusstsein liegen, die haben die meisten Menschen überhaupt noch nicht entdeckt, sondern das ist ein Potenzial, was nun eben, Sie erwähnten die ökologische Katastrophe, was heute notwendig ist, damit Menschen überhaupt überleben. Und unsere Überlegung ist nun die Evolution hat immer dafür gesorgt, dass die Spezies oder die Gruppen in einer Spezies, die sich am besten anpassen, tatsächlich einen Überlebensvorteil haben. Der Mensch muss sich an die neu gegebenen Verhältnisse, und die hat er zum Teil ja oder zum großen Teil selbst geschaffen durch seine Technologien, muss sich also tatsächlich auch emotional und kognitiv anpassen. Tut er das nicht, stirbt er aus. Das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Aber tut er das, dann bedeutet das einen sehr tiefgreifenden Bewusstseinswandel. Und ich sage immer gerne, ich sage das auch zu meinen Studenten, wir Menschen sind offensichtlich erst in der Halbzeit der Evolution. Wenn man es auf die individuelle Entwicklungsgeschichte vielleicht herunterbricht, könnte man sagen, wir sind alle in der Pubertät. Und so benehmen sich ja auch die meisten. Aber die Entwicklungsmöglichkeit ist da.
Jetzt gab es ja dieses lange mehrtägige Gespräch mit dem Dalai Lama. Da haben ja keine Biologen und auch keine Darwinisten miteinander gesprochen, sondern ein Theologe und ein hoher buddhistischer Geistlicher. Gibt es da eine gemeinsame, auch spirituelle Basis?
Ja, auf jeden Fall. Schauen Sie, wir sind seit Jahrzehnten verbunden und haben mehrmals das Experiment gewagt, was sich auch in diesem Buch niedergeschlagen hat. Er interpretiert einen christlichen Text und ich interpretiere einen buddhistischen Text und dann sprechen wir darüber. Er hat mir mal scherzhafterweise gesagt, naja, du bist ja halb Buddhist, 50% Buddhist und 50% Christ. Und ich sage, nein, nein, ich versuche jedenfalls 100% Christ und 100% Buddhist zu sein. Das heißt, er hat auch ganz viel gelernt und an Erfahrungen gesammelt in seiner Begegnung mit Christen über die Jahrzehnte hinweg und nicht nur einzelnen Menschen, sondern dem institutionellen Setup des Christentums. Und seine enorm engagierte und eben in sozialen Kategorien denkende Persönlichkeit ist davon ganz wesentlich geprägt. Und umgekehrt ist es bei mir. Ich bin selbst ja eben, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, buddhistischer Lehrer, obwohl ich gleichzeitig christlicher Pfarrer und Universitätsprofessor bin für Religionswissenschaft. Ja, das hat sich alles gegenseitig befruchtet, würde ich sagen. Und natürlich kommt man in so einem Lebensprofil und das ist bei beiden so, ist, er ist aus seiner Tradition herausgewachsen und ich bin aus meiner herausgewachsen, jeweils in die moderne Welt hinein. Kommt man also in einer solchen Situation zu neuen Erkenntnissen, vielleicht auch zu neuen Rahmen, in dem man die alten Botschaften der jeweiligen Religion neu erlebt, neu denkt und neu nachempfindet.
Ich sehe schon, ich habe ja ein bisschen heute die Rolle des Pessimisten. Jetzt sage ich mal, wir haben 2500 Jahrtausende Buddhismus hinter uns, 2 Jahrtausende Christentum. Sie sagen, in der Evolution sind wir gerade mal in der Pubertät. Hinduismus, Judentum sind noch viel älter. Aber die Welt ist in einer schlechten Verfassung.
Nun, ich denke, wenn man ganz nüchtern in die Geschichte schaut, es hat durchaus etwas gebracht. Nicht wahr, dass wir heute, sagen wir mal, Genozide nicht als selbstverständlich hinnehmen und so ist es, sondern dagegen protestieren, das ist eine Geschichte der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und dazu haben die Religionen ganz erheblich beigetragen. Natürlich gibt es auch schon immer die andere Seite und auch heute, dass sich auch Religionen als, wie Goethe sagt, Mischmasch von Irrtum und Gewalt erweisen. Das ist wahr, das ist so und das ist die Tragik der Religionen. Und die wirkt sich auch heute aus, denn wie wir sehen, sind die Religionen keineswegs immer und leider wohl auch in seltenen Fällen Teil der Lösung der Probleme, sondern sie sind eher Teil des Problems selbst. Dennoch denke ich, ob wir genug Zeit haben, ob wir wirklich die Geduld, die wir brauchen, um uns zu verändern, haben, um nicht die Welt vorher zerstören, das weiß ich nicht. Und das weiß auch der Dalai Lama nicht und wir spekulieren auch nicht darüber. Entscheidend ist, die Kraft zum Mut zu entwickeln, jetzt anzupacken und jetzt zu verändern. Und zwar beides gleichzeitig. Die eigenen Bewusstseinszustände, die eigene Haltung durch Meditation, durch Bewusstseinstraining, wie wir das auch ganz nüchtern nennen, und die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse, die gegenwärtig ja so irrational und verkehrt sind, dass sich eigentlich alle selbst schaden. Und das ist nicht nachvollziehbar. Und wer das einsieht und wer es begreift, das ist ganz stark eine Sache der Bildung, wer das begreift, wird lernen, anders zu leben.
Aber die, die es begriffen haben, und das sind ja nicht wenige, die zweifeln ja an der Wirksamkeit des individuellen Handelns. Beispiel, ich kann ja gerne weniger Auto fahren, nur ich kann das Klima nicht retten. Und auch wenn es 10.000 andere tun, das reicht auch nicht.
Natürlich. Ist das immer eine Frage der Rechnung, nicht? Wenn es 100.000 oder 1 Million andere tun, dann ist es schon viel. Aber natürlich muss beides gleichzeitig geschehen, nicht? Und es ist aber so, wenn wir in die Zeitung schauen und vielleicht auch in ihren Sender hören, dann erleben wir ja beides. Wir erleben katastrophale Nachrichten, aber gleichzeitig, und das ist sowohl die Erfahrung des Dalai Lama in seinem nun wirklich weit gespannten Netz von Kontakten weltweit und ist auch meine Erfahrung auch von einem weltweit weit gespannten Netz, gleichzeitig gibt es derartig viele höchst erfreuliche Aktivitäten, höchst engagierte Menschen, die für Gerechtigkeit, für ökologische oder wie ich lieber sage, ökosophisches Verhalten und Produktionsweisen nicht nur plädieren, sondern sich darum kümmern, Aktionsgruppen bilden, weltweit in allen Kontinenten, in einer Weise, das hat es noch nie gegeben. Darüber wird viel zu wenig berichtet, aber das ist eine Quelle der Ermutigung, diese Dinge passieren, ob es genügend ist und ob schließlich die Regierungen, vor allem natürlich auch die Lobbys der entsprechenden Wirtschaftsinteressen, so stark unter Druck geraten, dass sie sich auch auf der Makroebene verändern, das weiß ich nicht. Aber auch da sehe ich, dass in den letzten Jahren doch einiges passiert. Es passiert viel zu langsam, völlig klar. Aber es geschieht etwas. Das heißt, Menschen verändern sich. Und ein Bewusstseinswandel ist im Gange. Und das ist erfreulich. Man muss sich da mitbeteiligen und kann sich mitbeteiligen. Nicht nur, um die Welt zu retten, sondern auch, um sich selbst Bedeutung und Sinn zu geben. Schauen Sie, jetzt haben wir gerade wieder diese Weihnachtszeit, dieses sinnlose Gefresse auf den Weihnachtsmärkten und so weiter, was ja auch gesundheitlich eine Katastrophe ist, das ist doch nicht Weihnachten. Und wenn es gelingt, Menschen, gerade auch Jugendliche, nicht wahr, zu begeistern für eine Idee, sich für etwas einzusetzen, dann ist das was ganz anderes. Und Weihnachten bedeutet, für Christen zunächst mal ja die Gottesgeburt des Menschen und die Menschengeburt Gottes, wenn man so will. Gott und Mensch werden eins. Und die göttlichen Qualitäten, die wir oft jahrhundertelang an den Himmel projiziert haben, die sind auch in uns selbst. Und in dieser Kraft des Geistes sind wir miteinander verbunden und können tatsächlich handeln. Das sieht ein Buddhist, der die Erfahrung gemacht hat, genauso wie ein Christ, der die Erfahrung gemacht hat. Und sicherlich auch ein Muslim, der die Erfahrung gemacht hat.
Interessanterweise ist dieser Buddhist, ist Dalai Lama, ja im Westen überaus populär. Er wird auch hier in Deutschland von vielen Nicht-Buddhisten verehrt. Warum eigentlich? Ist das eine Projektion eigener Wünsche und Ideale?
Ich glaube, es ist eher die starke Persönlichkeit des Dalai Lama. Er ist, ja, ich gebrauche dieses Wort, was nun immer so in aller Munde ist und so, er ist authentisch. Und das hängt mit mehreren zusammen. Auf der einen Seite, er ist zwar das Oberhaupt einer Religion, aber er hat keine Macht. Er ist selbst Flüchtling, ist selbst ein Gebeutelter, verliert aber nicht den Humor und nicht die Geduld und nicht den Mut, Menschen zu ermutigen, wo immer das passiert. Im individuellen Gespräch wie auf großer Bühne. Ich war auch seine Begegnungen zum Beispiel mit Nelson Mandela oder anderen. Ich habe einiges Begegnungen mit Friedensnobelpreisträgern, wo es sowas ja öfters mal gibt, auch miterlebt. Seine charismatische Ausstrahlung ist einfach enorm. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Er ist schlicht in dem, was er nach außen transportiert in seinen Vorträgen. Es ist eine schlichte Botschaft, aber sie ist echt. Er kann ganz genau angeben, was kann ich tun, dass ich mich in diesem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, verändere. Und zwar nicht mit einem sauertöpfischen Gesicht oder mit einer, wie soll ich sagen, mit einem erhobenen Zeigefinger der Pflicht, sondern er zeigt und zeigt das eben auch an seinem Leben, an seiner Ausstrahlung, diese Selbstveränderung oder diese Selbststeuerung, die macht unglaublich große Freude. Und das ist das, Meditation und dieses in sich selbst, sagen wir mal, Erkenntnisinhalte oder Vernunft und Gefühl und Herz zu vereinen, das ist nicht nur eine mühsame Aufgabe, ist es auch, aber es ist vor allem Quelle der Freude. Und das Lebensgefühl wird dadurch einfach gut. Und das strahlt er aus und ich glaube, deshalb ist er über alle Religionsgrenzen hinweg hochverehrt.
Der evangelische Theologe, Zen- und Yoga-Lehrer Michael von Brück und sein Gesprächsband mit dem Dalai Lama, Wagnis und Verzicht. Vielen Dank, Herr von Brück.
Ich bedanke mich auch. Danke.